Wir starten heute mit einer siebenteiligen Predigtreihe, die wir ausgeklügelt haben. Und die Predigtreihe lautet Zurück zur Quelle des lebendigen Wassers. Viele von euch werden sich denken können, was das bedeutet, welche Symbolik eben dahinter steht. Und der erste Titel der Predigt oder der ersten Predigt ist eben Gott, der Schöpfer, wie man ja heute schon unschwer hat feststellen können, anhand der Auswahl der Lieder und der Lesung, wo es darum geht, Gott als den Schöpfer darzustellen, der ist. Es gibt einen Mann in der Bibel, in der Schrift, den hat Gott sehr gesegnet, er hat ihm viel gegeben, er hat ihn, dann aber hat er sich von Satan vielleicht provozieren lassen. Auf jeden Fall hat er ihm alles genommen, was er hatte. Er hatte mitten in dieser sehr schweren Phase seines Lebens, wenn man das überhaupt so sagen kann, den Tod seiner Kinder zu beklagen, den Verlust von seinem Besitz und Ansehen und zusätzlich noch eine schwere Krankheit zu tragen. Und hat sich natürlich bei Gott darüber beklagt, was das soll, was sein Leben dass ihm das keinen Wert mehr hat. Und Gott antwortet Hiob. Er antwortet aber ganz anders, als man antworten würde. Ich lese einige Abschnitte davon vor. Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Gürte deine Lenden, spricht der Herr. Wie ein Mann, ich will dich fragen, lehre mich. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir es, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottes Söhne? Wer hat das Meer mit Doren verschlossen, als er es herausbrach wie aus dem Mutterschoß? Als ich es mit Wolken kleidete und in Dunkel einwickelte wie in Windeln, als ich ihm seine Grenze bestimmte und meinen Damm und setzte ihm Riegel und Tore und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier sollen sich legen deine stolzen Wellen. Hast du erkannt, wie breit die Erde ist? Sag ja an, weißt du das alles? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht wohnt, und welches die Stätte der Finsternis, dass du sie zu ihrem Gebiet bringen könntest und kennen die Pfade zu ihrem Hause? Du weißt es ja, denn zu der Zeit wurdest du geboren und deine Tage sind sehr viel. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt, oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, den ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal und für den Tag des Streites und des Krieges? Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde? Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und den jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihre Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Weißt du die Zeit, wann die Gämsen gebären? Oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe kreisen? Zählst du die Monde, die sie erfüllen müssen? Oder weißt du die Zeit, wann sie gebären? Sie kauen sich nieder, werfen ihre Jungen und werden los ihre Wehen. Ihre Jungen werden stark und groß im Freien und gehen davon und kommen nicht wieder zu ihnen. So antwortet Gott Hiob. Ein Lob auf seine Schöpfung. Er ist so stolz darauf, auf das, was er gemacht hat. Aber jetzt etwas Wunderbares im Psalm, Kapitel 8, oder im 8. Psalm, Verse 4 bis 9, schreibt der Psalmist David in dem Fall, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Einerseits dieses Lob Gottes auf die Schöpfung und sein Stolz auf das, was er geschaffen hat. Und auf der anderen Seite aber hat er den Menschen zum Regenten seiner Schöpfung gemacht. David geht in dem Psalm so weit, dass er sagt, du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott und zum Herrscher über deine Schöpfung. Es ist unglaublich, was Gott uns zumutet und Gott uns einsetzt, wie Gott uns einsetzt. Jetzt möchte ich in dieser Predigt einen etwas anderen Weg gehen, als es vielleicht der Titel anmutet, Gott der Schöpfer, die ganze Schöpfungsgeschichte zu beschreiben. Dazu fehlt mir auch das Wissen, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern ich möchte etwas anderes. Und zwar Gott, der Ursprung allen Lebens, Gott, die Quelle des Lebens, Gott, unser Quellbrunnen bzw. unser Lebensbrunnen darzustellen. In Apostelgeschichte 17 ist die bekannte Stelle, in der Paulus predigt in Athen und zu den Menschen sagt, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, der doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Damit, und jetzt kommt der Punkt, sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Wenn du jetzt an die Architektur der Welt denkst, des ganzen Universums, und dir vorstellst, vielleicht selber so ein Architekt zu sein, so ein genialer, wie dieser gebürtige Berliner, der Amerikaner, Berlinerstämmige, ich glaube Daniel Liebeskind heißt der, der auch das World Trade Center gebaut hat, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, und du stellst dir vor, was du alles geschaffen hast, welche wunderbaren Werke, World Trade Center und andere Türme und Hochhäuser und Gebäude und überall in der Welt hast du deine Spuren hinterlassen und du hast ein Kind. Und dieses Kind wird vielleicht krank. Möchte ich wissen, wie wichtig dir deine Werke sind im Vergleich zu dem, welche Beziehung du zu diesem Menschen hast. Und genauso ist es bei Gott. Wir Menschen sind sein Augapfel. Sein Wichtigstes, seine ganze Aufmerksamkeit gilt uns. Das führt natürlich zu fürchterlichen Eifersüchteleien. Man sieht das bei Satan und seinen Gegnern, Gottes Gegnern. Er hasst Menschen dafür, dass Gottes ganze Aufmerksamkeit uns gilt. Kann der Mensch glauben, dass er Gott suchen soll? Dass Gott der Ursprung des ganzen Lebens und seines Lebens im Speziellen ist? Dass der Grund für diese ganze Rast und Ruhelosigkeit seines Herzens die Suche nach Gott ist? Dass all seine Erfolge, seine Werke, sein gelebtes Leben niemals das Loch in seinem Herzen ausfüllen kann, ein Loch, das so groß ist, dass es ausschließlich von Gott gestopft werden kann, oder ein Bedürfnis, das so stark ist, dass nur Gott es dauerhaft stillen kann. In Jeremia 2,13 beschreibt Gott eine doppelte Sünde seines Volkes. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Die zweifache Sünde eines Volkes, die zweifache Sünde eines Menschen. Zuerst den lebendigen Gott verlassen und dann einen anderen Gott suchen, obwohl es keinen anderen gibt. Das heißt dann Götzendienst. Man baut sich irgendetwas, weil man keine Beziehung haben will mit dem einen Gott. Jeremia beschreibt, verflucht ist der Mann, ich bin mir sicher, das gilt auch für die Frau, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht in seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Die Bibel beschreibt das ja oft in einer symbolischen Sprache. Hier ist es auf Fleisch verlassen. Das meint eben vielleicht Geld und Besitz oder gute Beziehungen, die eigene Leistungsfähigkeit, das Selbstvertrauen, das man hat. Das sind alles Dinge, die nach dem Fleisch sind. Man verlässt sich auf Fleisch, man verlässt sich auf sichtbare Dinge. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste. Und Wüste ist ein Symbol für Trockenheit, für Dürre, Bitterkeit und Leere. Markus 8,36 sagt Jesus, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und an seiner Seele Schaden nimmt? Und dagegen gibt es Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, wird mir nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Auch Menschen, die Gott lieben, gehen durch finstere Täler. Das heißt nicht nur, weil man zu Gott gehört, dass man keine Tiefs durchgehen muss. Aber hier heißt es noch einmal im vierten Vers, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Auch ein Gang durch ein finsteres Tal ist für einen Menschen, der Gott liebt, keine Qual. Denn Gott ist bei ihm, er spürt dann noch viel mehr die Nähe Gottes. Gott ist jemand, der Menschen zerbricht, aber nicht um sie zu zerstören, sondern um neues Leben in ihnen entstehen zu lassen. Damit der Mensch versteht, wo der Ursprung seiner Kraft ist, wo die Quelle ist, zu der er gehen soll, von der er trinken soll. Es gibt in der Bibel Beispiele von Menschen, die Gott gebrochen hat. Hiob haben wir schon gehört, aber auch ein Abraham. Das war keine einfache Reise, wegzugehen aus seiner Heimat mit seiner Frau und seinem Gesinde, sich auf die Reise zu machen und das Sinn des Lebens zu haben, einen Sohn zu zeugen und dann so viele Jahre eben das nicht bestätigt zu bekommen. Ein Mose, der in die Wüste flieht, ein talentierter junger Mann, hochbegabt in Worten und Werken, wie es die Apostelgeschichte beschreibt, auf der Flucht, weil er einen seiner Brüder gerächt hat, wurde von Gott in der Wüste zerbrochen und zu Neuem gemacht. Ein Josef, der so stolz war und vor seinen Brüdern getönt hat, was er alles kann, was Gott ihm für Träume geschenkt hat, der von seinen Brüdern verkauft wurde in die Sklaverei und dort in diesem fremden Land zum zweithöchsten Mann aufgestiegen ist, auch wieder, um Gott zu verherrlichen. Ein David, der jahrelang von König Saul verfolgt wurde, bis an den Tod, um dann zum herrlichsten König Israels zu werden. Und nicht zuletzt ein Petrus und ein Paulus, die auch gedemütigt werden mussten. Dass sie sahen, dass ihr eigenes Selbstvertrauen, das, was sie konnten, ein Petrus, der stark war, der bereit war, mit Jesus in den Tod zu gehen, dann gesehen hat, wie schwach er ist. Oder ein Paulus, der glaubte, auf dem richtigen Weg zu sein und Christen bis in den Tod verfolgte. Auch die mussten von Gott gebrochen werden, damit sie erst erkannten, wo sie wirklich hingehen müssen, wo sie die Quelle des Lebens, wofür sie die Quelle des Lebens ist. Jetzt frage ich dich, wie ist das mit dir? Wie weit traust du dich, mit Gott zu gehen und gebrochen zu werden von ihm? Wie sehr vertraust du ihm in diesen Punkten, in diesen Momenten? Wie sehr siehst du deinen eigenen Stolz, der dir auf dem Weg zur Verherrlichung Gottes immer noch im Weg steht? Christus verheißt ein sanftes Joch. Er verheißt eine leichte Last. Und trotzdem ziehen wir aber immer wieder am Joch mit den Ungläubigen. Wir verlassen uns auf Menschen und nicht auf Gott. Wir verlassen uns auf unsere eigenen Talente. Wir verlassen uns auf das, was wir können, wie wir ausgebildet wurden, vergessen das, was Gott uns verspricht. Dabei verheißt uns die Suche nach Gott und die Nähe zu Gott so viel Gutes. Gesegnet ist der Mann, und auch das gilt wieder für die Frau, die sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Denn der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün, und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und hier in Jesaja beschreibt er über falsches und richtiges Fasten. Eben wenn du richtig fastest vor Gott, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Sie werden kommen und auf der Höhe des Zion jauchzen und sich freuen über die Gaben des Herrn, über Getreide, Wein, Öl und junge Schafe und Rinder, dass ihre Seele sein wird wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen. Die Seele wie ein wasserreicher Garten. Alles das, was mit Bekümmertsein zu tun hat, mit Depression, mit Niedergeschlagenheit, mit Lustlosigkeit, der Mensch, der sich kraftlos, saftlos, lustlos und wertlos fühlt, Das ist das, was die Dürre beschreibt. Und Gott spricht den Menschen zu, vertrau mir, komm zu mir. Ich gebe dir all das, was du brauchst, egal wie deine Umstände sind. Egal, ob du gesund oder krank, ob du einsam oder in Gemeinschaft bist. Alt oder jung, komm zu mir, ich gebe dir, was du brauchst. Und du wirst ein freudiges Leben führen können mit mir. Gott greift ein in diese Phase eines Menschen. Gott hilft dem Menschen. Das ist der Zuspruch, den er uns gibt. Immer wieder, die Schrift ist voll davon. Wir müssen es glauben und es tun. Ich beschließe die Predigt heute mit Psalm 36 und 37, wo es heißt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's dir wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen, wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und hoffe auf ihn. Amen.